Technisch gesehen würden wir es in 6 Monaten schaffen. Realistisch, wenn...
Heute sprechen wir mit Rebecca und Fabian von Unibev darüber, wie viel Arbeit wirklich hinter Influencer-Produkten steckt.
Bei allem, was wir machen, wir müssen schnell sein, weil wir arbeiten mit Hypes, mit Künstlern.
Wie abhängig die Produkte von den Influencern sind.
Wie viele von den Käufern sind wirklich noch Fans, Follower?
Wie große Unternehmen mit Influencer-Produkten zu kämpfen haben.
Brati ging so durch die Decke und Nestlé hat aufgehört.
Und last but not least darüber, was die größte Herausforderung ist, mit der alle Produkte zu kämpfen haben.
In dieser Branche geht es nicht, weil...
Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid, weil es gibt eine Freundin von mir, die sagt immer, ich bin die Süßgetränke-Romi. Deswegen bin ich heute, glaube ich, hier sehr gut aufgehoben. Ich habe mich schon gefreut und vor allem habe ich darauf gehofft, dass ihr was dabei habt. Wir hatten hier auch einmal schon Philipp Hitschler da. Das war auch ungefähr mein Traum-Podcast. Aber ihr seid nicht weniger ausgestattet gekommen. Hinter dem Sofa ist noch ganz, ganz viel, habe ich gehört. Da liegen nochmal, ich habe jetzt gerade gehört, nicht Paletten, sondern
Trays.
Paletten sind große.
Trace, würde man sehen jetzt schon.
Die würde man jetzt sehen, richtig, genau. Und ich bin mir selten so alt vorgekommen wie in der Podcast-Vorbereitung, weil ihr macht super viele Getränke mit Leuten, die man kennt und wo ich denke, ah ja, ich weiß, man kennt die, ich habe das schon mal gehört, aber ich weiß es nicht. Wie seid ihr da drauf gekommen? Ihr sagt, ihr seid das, die Kreativköpfe für Innovation im Getränkebereich und wollt ihr eine gewisse Einhornposition einnehmen? Was genau steckt dahinter?
Ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen der Gedanke, den wir damals hatten. Also das Kernteam, das damals gegründet hat, quasi kommt aus der Getränkebranche. Das heißt, wir haben schon davor viele Jahre Getränkebranchenerfahrung gesammelt. Und es war aber halt so, die Branche ist wundervoll und macht ganz, ganz viel Spaß, ist aber auch in ganz, ganz vielen Bereichen halt total traditionell. Also das sind halt oft sehr, sehr tolle, traditionelle Familienunternehmen, die da schon sehr, sehr viele Jahrzehnte auch diesen Job sehr, sehr gut machen. Und aber da ist nicht immer viel Bewegung drin, weil man halt einfach so arbeitet, wie man vielleicht auch schon viele Jahre davor gearbeitet hat. Und wir kommen alle daher, das hat total Spaß gemacht und sowas, aber irgendwann ist man halt so, ach gut, so ein bisschen Schwung reinbringen. So, man hat irgendwie Lust, nochmal was zu wagen und sowas und halt zu sagen, ja gut, können wir da nicht mal umdenken, können wir da nicht mal was anderes machen? Und dann kam einfach dieser Wunsch daher, dass wir dann gesagt haben, ja okay, kommt, wir wollen das in einer Konstellation machen, wo man halt auch dann schnell die Entscheidung treffen kann, was ausprobieren kann und halt einfach so ein bisschen das als freieres Spielfeld betrachten kann, als man es vielleicht in dem Kontext davor konnte. Weil man muss schon sagen, also das mit dem Einhorn ist immer so ein bisschen plakativ und sowas. Kommt aus unserem wunderbaren Marketing. Aber wir haben einfach gemerkt, dass wir in manchen Bereichen, und es klingt immer so ein bisschen komisch, wenn man sagt, ja, wir sind anders. Da denkt man immer so, nicht, ihr seid nicht anders. Aber man fällt schon so ein bisschen auf. Also wenn man auch irgendwie in der Getränkebranche auf einem Kongress ist, da sind sehr, sehr viele dunkelblaue Anzüge und Herren mittleren Alters. So, da fallen wir dann schon immer ein bisschen auf. Und sowas und auch mit unseren Ansätzen, wie wir an die Dinge herangehen, das ist einfach so ein bisschen ja, anders und vielleicht auch ein bisschen jünger gedacht einfach. Und da hatten wir den Wunsch zu sagen, dass wir das in einer Konstellation machen, in der wir das wirklich einmal ausleben können. Einfach alle Ideen, die wir da haben.
Für mich ist die Getränkebranche irgendwie eine sehr, wenn nicht die Branche, glaube ich, wo ich irgendwie direkt gründen würde. Zumindest von außen kommt sie so rüber, als wäre sie sehr eingenommen irgendwie von 2, 3 sehr großen Playern. Ihr habt vorher beide selbst in der Getränkeindustrie gearbeitet. Heißt, ihr hattet vorher schon eure Erfahrungen, wusstet, worauf ihr euch einlasst. Hattet ihr trotzdem eine Hemmschwelle, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt in der Branche was gründen? Zum einen sehr viele Traditionsunternehmen. Ich denke da an Saftmarken, wie vielleicht die Saftmarke, auch bei der du vorher gearbeitet hast. Oder irgendwelche kleinen familiären Brauereien. Und dann gibt's natürlich irgendwie die Big Player wie Coca-Cola und Nestle. Hattet ihr da irgendwie so eine Hemmschwelle, wo ihr dachtet, oh, wir wissen nicht, ob das wirklich irgendwie, ob wir da den Platz direkt finden oder die Akzeptanz?
Ich glaube tatsächlich, klar macht man sich da irgendwie seine Gedanken, aber am Ende ist es ja, wir wussten ja, auf was wir uns einlassen. Natürlich wussten wir, dass wir auch neue Wege gehen werden, aber uns war auch immer klar, wir werden unseren Weg auch schon finden. Also es war, wir haben ja auch davor bei Dietz schon angefangen, quasi Marken zu gründen mit Multiplikatoren. Das heißt, wir haben da schon so unsere ersten Schritte auch unter einem anderen Dach gemacht und das dann quasi mit reingenommen, wussten auch, dass in der Konstellation, in der wir aufgestellt waren, dass wir das gut hinkriegen, wussten, dass wir die Expertise bei uns innehaben, sei es irgendwie durch Geschäftsführung, durch Gesellschafter und sowas, dass wir daran glauben an dieses Konzept und wussten aber auch, da ist ja dann nichts in Stein gemeißelt. Also bei der Unibev generell ist man sehr, sehr stark quasi immer mit dem Wandel beschäftigt und sowas und sagt halt, ja gut, jetzt haben wir das ausprobiert und viel ist ja auch bei uns quasi wirklich was wagen. Und wenn man halt gemerkt hat, gut, jetzt vielleicht in dieser eine Part davon, da müssten wir nochmal dran, dann gehen wir da nochmal dran und dann packen wir das nochmal an und bringen das in die Richtung, dass es funktioniert.
Ja. Was habt ihr konkret anders gemacht? Vielleicht auch bei eurem ersten Getränk. Mhm. Das steht nicht mehr hier, ne?
Das allererste. White Columbia meinst du wahrscheinlich. Ja, das steht nicht mehr hier.
Gerne.
White Columbia war ein Produkt, das haben wir damals gebaut, ausschließlich für die Gastronomie und damals für die Shisha-Bars. Das muss man sich aber da jetzt wieder in den Kontext vorstellen. Das war 2019, 2020, sowas ungefähr. Und wir haben wirklich ein super, super geiles Produkt gebaut, zusammen mit tollen Künstlern, die für Shisha-Bars gepasst haben, mit Geschmäckern, die für Shisha-Bars gepasst haben, mit Optik, die für Shisha-Bar gepasst hat. Der Name, kommst du in diesem ganzen Gangster-Rap auch, was man dann da als Musik hauptsächlich gehört hat. Es hat wirklich, es war ein 360-Grad-Produkt, es hat perfekt gepasst. Und dann kam natürlich doberweise Corona und wir haben einen super Intergastra-Auftritt, das ist so eine Gastronomie-Messe, ich weiß nicht, ob die bekannt ist. Er hat einen geilen Auftritt, Auftragsbücher voll, die war Ende Februar und ich glaube, weiß nicht, 13. März oder sowas, kam die Ankündigung, die Gastronomie schließt. So, das war natürlich die absolute Vorhölle. Das heißt, unser allererstes Produkt, das sieht man jetzt leider nicht mehr, das ist, trotzdem ist das unsere Grund-DNA, daran erwuchs die Idee, lass Produkte anders denken, wie Rebecca ja gerade gesagt hat, lass in einer Branche, die sehr angestaubt ist, innovative Wege gehen. Wobei, im Getränkebereich kannst du nicht so richtig innovativ sein. Die großen Innovationen im Getränkebereich, die funktioniert haben, in den letzten 20, 30 Jahren, ja, was wird das sein? Das sind Energy Drinks oder so. Das ist halt was Neues. Das gab es davor nicht und das hat richtig gut funktioniert. Oder vielleicht auch Mate-Getränke. Aber ganz arg krasse Innovationen, die dann auch massentauglich sind, die gehen nicht so schnell. Und deswegen war eher unser Innovationsgrad besteht eher in der Art und Weise, wie wir das vermarkten, wie wir die Produkte auf den Markt bringen und wie wir Marketing machen.
Ja. War der Grundgedanke dann auch, eher ins Nischige zu gehen und weg von diesem One-Fits-All im Sinne von, die Cola, ja, die gibt es überall, aber und die gibt es auch bestimmt in der Shisha-Bar, aber ist jetzt nicht, passt da jetzt nicht zu 100% hin, aber die gibt es da halt, weil es jetzt nicht das absolut passende Getränk irgendwie dafür gibt, also dass man sich in die Nischen begibt, wo es keine richtig speziellen, coolen Getränke gibt?
Ja, sicherlich unter anderem. Ich glaube, das ist was bisher wenige gemacht haben, war halt wirklich, dass man neben dem Produkt auch sich ganz, ganz genau anschaut, was quasi marketingseitig dazu fittet, also wer ist deine Zielgruppe und da nochmal mit genauer draufschaut und eben halt genau, wie du jetzt gerade gesagt hast, nicht vielleicht das, was allen so 20% gefällt, sondern vielleicht einer Gruppe halt 100%. Das ist sehr, sehr maßgeschneidert, das ist sehr auf die Zielgruppe, sehr auf den Ort, wo es stattfindet und sowas. Und da war es halt zum Beispiel mit White Columbia halt dieses Shisha-Game, sich halt dann auch wirklich anzuschauen, okay, was bedeutet das denn für Social Media, was bedeutet das denn für Aussendungen, wie man das Produkt irgendwie präsentiert, für den Messestand und sowas, da sehr, sehr spitz auf genau diese Zielgruppe eben anzusprechen, damit die sich maximal mit dem Produkt identifizieren können und einfach sagen, ja, das ist das Produkt für meinen Lifestyle, da fühle ich mich komplett abgeholt.
Ja, wie ist es jetzt heutzutage? Also Capital Bra hat den Brattee mit euch gestartet, in welchem Jahr?
Auf den Markt kam er 2021.
Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der große Capital Bra-Fan oder beziehungsweise habe keine Meinung dazu. Bin bestimmt nicht die Zielgruppe. Ich kenne aber den Brattee und ich könnte sofort beantworten, irgendwie, was es ist. Und ich glaube, ich habe ihn tatsächlich noch nie getrunken, deswegen machen wir das gleich. Aber wie viele von den Käufern von Brattee jetzt sind wirklich noch Capital Bra-Fans, Follower? Weil den gibt es ja auch im Einzelhandel, jeder kennt den mittlerweile. Und wie viele trinken ihn einfach, weil sie sagen, ich finde, das ist einfach der beste Eistee.
Ich glaube auch tatsächlich, das ist was sich auch quasi in der Zeit, jetzt seit wir gegründet haben, irgendwie ergeben hat, ist, dass man anfängt und da geht man sehr, sehr spitz auf die Zielgruppe. Das heißt, klar, gestartet haben wir mit den Fans. Also, und daraus ist es dann gewachsen. Und dann versucht man natürlich Schritt für Schritt auch weitere Zielgruppen zu erreichen. Und wir hatten irgendeinen Moment, da waren wir bei einem Abendessen und wurden so vorgestellt, wer wir sind. Und dann hieß es so, ja, kennt ihr Kapi? Und einige waren halt so, ja, nee. Und dann so, ja, kennt ihr Brattee? Und dann haben sie ja gesagt. Und es war so ein ganz schöner Moment, wo man halt gemerkt hat, gut, das Produkt hat sich aus der ursprünglichen Zielgruppe des Künstlers hinausbewegt und hat einfach da eine Erweiterung gemacht. Und quasi, das ist jetzt einfach ein Eistee von einer meist jüngeren Zielgruppe. Aber es ist eben nicht mehr nur noch der Eistee von Kapi-Fans.
Und ich glaube, das ist ja das Erfolgsprodukt oder Prinzip hinter all euren Produkten. Ihr fangt nischig an, ihr nehmt die Follower mit oder die große Reichweite von den Kreatoren oder wer auch immer hinter dem Produkt steht. Ihr habt zum Beispiel auch noch, das habe ich heute gelernt, Ihr habt die Lombicola mit
Mit wem?
Lombardi, Pietro Lombardi, so, den kannte ich nämlich noch. Fangt damit an und dann überzeugt ihr euch die Produktqualität und kommt dann quasi irgendwie an die Masse ran. Was sind eure KPIs, nach denen ihr entscheidet, dass die Person der perfekte Fit für eure Getränke ist?
Oh, also das ist, ja, das ist...
Ich schenke mir jetzt hier mal was ein. Was wollt ihr?
Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Also die da ist tatsächlich viel Gut-Feeling drin. Also das will man gar nicht so richtig zugeben, glaube ich, in der Branche. Man würde da wahnsinnig gerne viel mehr Zahlen haben. Natürlich schauen wir uns alle Zahlen an, die üblich sind. Klar, logisch, Reichweite, Engagement Rate und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages, für uns gibt es so eine Art Währung, die lässt sich am liebsten oder am ehesten mit Künstlerliebe beschreiben. Also wie viel Liebe hat der Follower und der Fan wirklich für diesen Künstler übrig? Und wie sehr ist er auch bereit, was von dem dann zu probieren?
Also ein bisschen auch die Engagement Rate? Also
natürlich, da auch Engagement, alle normalen KPIs, die man in Social Media kennt, logisch, klar. Aber es ist keine einzelne KPI, sondern es ist einfach so ein Gefühl, das man haben muss. Zieht der, ist der authentisch, passt das Produkt? Du hast ja gerade gesagt, wir müssen ganz extrem über die Produktqualität kommen, weil diese Produkte ja viel mehr als alles andere durch YouTube-Videos dann nochmal durchgeprüft werden. Wenn ein Mitbewerber in Coca-Cola morgen eine neue Coca-Cola rausbringt, dann hast du nicht so viele YouTube-Videos, die dann sagen, oh, wie schmeckt denn das? Oder du schmeckst denn wirklich nach Pfirsich? Wie wenn jetzt ein Künstler oder ein Capital Bra das macht. Und alle unsere Künstler wirken am Anfang wie so eine Art so Generalverdichter, die dann alles zusammenpacken, was man da draußen an Marketing, was man da draußen an Reichweite kriegen kann. Dann schaut sich jeder einmal an und dann muss es halt überzeugen. Deswegen achten wir ganz extrem auf die Produktqualität. Wir haben bei allen Tees aufgebrühten Tee, also direkt aufgebrühten Tee, wir nehmen gar nicht einfach nur irgendein Aroma und das ein Wasser mit einem Aroma mit, weil wir wissen, es wird halt zerlegt. Wir haben das auch schon gesehen an den Produkten, die davor von den Influencern gemacht wurden. Zum Beispiel Capi hat ja eine Pizza draußen oder hat eine Pizza draußen, die Gangster Rayla, wundervolles Produkt und ist auch einfach gut gemacht. Und wir sehen oder wir haben genau gesehen, hey, die Fans haben gewogen, wie viel Salami ist da drauf. Also das ist crazy. Das würde man niemals mit einer Restaurante oder sowas machen, aber bei dem hat man es halt gemacht. Und dann wissen wir, okay, wir können da nicht einfach nur irgendeinen Quatsch zusammenrühren und dann verkaufen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es die Produkte dann noch gibt und diese Emanzipation vom Künstler dann nach und nach stattfinden kann. Das geht nur, wenn das Produkt schmeckt. Weil ich kaufe es einmal wegen Capi, klar, ich bin ja Fan. Aber ich kaufe es mir nur ein zweites Mal, wenn es mir auch geschmeckt hat.
Nestle hat den Nesti eingestampft. Den gibt es nicht mehr. Ich glaube, das war der Eistee, den man die ganze Zeit kannte. Und was hat Nestle eurer Meinung nach, neben all den anderen Sachen, die Nestle auf jeden Fall falsch macht und die man so kennt, aber was hat Nestle in Bezug auf den Nesti falsch gemacht? Also Eistee ist so ein Hype-Produkt seit Jahren und ihr wisst es am besten. Ich glaube, im Moment nimmt es auch noch nicht irgendwie ab. Und gleichzeitig wird somit der größte Eistee von früher eingestampft. Also was haben die falsch gemacht im Vergleich zu euren Produkten? Weil es ist ja komplett gegenteilig, was da eigentlich passiert ist.
Ja, das ist auch, das ist total blöd, irgendwie über Mitbewerber irgendwie schlecht zu reden oder wenn negative Dinge bei Mitbewerbern passieren, wie dass man ein Produkt einstellen muss, ist es für uns natürlich total schwierig, darüber zu reden, weil wir stecken nicht mit drin. Da spielen so viele Faktoren. Aber wenn man was Provokantes hören möchte, alles. Die haben eigentlich, alles falsch gemacht. Aber gar nicht so sehr, wo man sagen kann, marketingmäßig oder so, sondern es lief einfach echt blöd. Die haben ihre Partner in Deutschland gewechselt, die haben zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt haben sie ihr Design komplett gewechselt, dann hat man es nicht mehr erkannt als das, was es mal war. Dann hat das ist ein bisschen komplizierter, wer hat das dann in Deutschland vertrieben? Das hatte mal, soweit ich weiß, glaube ich, Cola vertrieben, dann hat Cola aufgehört, das zu vertreiben, hat eine eigene Marke gemacht, Fuse Tea, hat sich dann nur noch um die eigene gekümmert, keiner hat sich mehr um Nest Tea gekümmert. Das heißt, das ist so ein bisschen, Brati ging so durch die Decke und Nesti hat aufgehört und deswegen war so in den Medien so, ja, Brati hat Nesti gekillt. So ist es nicht. Nesti hat sich einfach selber gekillt. Das hat einfach, da waren ganz, ganz viele strategische Entscheidungen, die dann auch so eine Art Zickzack-Kurs waren bei der Marke Nesti, die dann dazu geführt haben, dass sie immer mal gesagt haben, also wir müssen das Produkt einstellen. Aber vielleicht kommt es ja auch wieder. Das ist ja auch nicht für immer in Stein gemeißelt. Das kann ja immer. Ich glaube, Punica kommt jetzt zurück.
Ja?
Ja. Auch so war 2 Jahre weg. Ich freue mich voll. Das ist auch so ein Thema mit, wenn mit Mitbewerbern, wir werden das so oft gefragt, wir sehen uns gar nicht so starr als Mitbewerber von einem Nesti oder von einem Pfanner oder von einem anderen Produkt. Das sind alles einfach richtig gute Produkte, die alle ihre Lebensberechtigung haben und die alle ihre Zielgruppe haben. Und wir sind halt einfach ein Produkt, jetzt wenn du Brattee nimmst, ne, für die Hip-Hop-Kultur, für die Jugendkultur in dem Bereich, für diese Zielgruppe sind wir, glaube ich, ein ganz guter Fit. Ich glaube, wir haben ein tolles Produkt, das geil schmeckt. Wir haben uns da echt wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Das hat ja Gründe, dass das in dieser Verpackung ist. Wir waren die Ersten, die den Eistee in der 075er-Verpackung rausgebracht haben. Da haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht, warum, wer trinkt das, wann trinkt das, wird das getrunken, muss man es wieder zumachen können, macht ein Eistee in der Dose für uns Sinn, für uns hat es zum Beispiel keinen Sinn gemacht, aber bei Mitbewerbern hat das Sinn gemacht und es ist auch legitim, das sind dann halt andere Verwendungsanlässe. Aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, das war halt nicht stringent zu Ende geführt bei Nesti.
Okay, also ich finde es gerade interessant. Wie entscheidet ihr die, warum gibt es die
Lombi, weißt du nicht, Pietro, Lombardi.
Lombi-Cola, warum gibt es die Lombi-Cola in der Dose und den Brattee im 0,75 Tetrapack?
Ja, das sind zwei komplett unterschiedliche Produkte. Also Cola-Dose, ehrlich gesagt, bei uns spielt ja der Künstler spielt ja schon eine riesengroße Rolle. Also wenn wir mit Pietro zusammensitzen, dann saßen, der redet mit, der sagt, ich möchte es so, ich hätte gern den Geschmack, ich mag mehr Zucker, weniger Zucker, mehr ein bisschen herber, weniger Kohlensäure, mehr Kohlensäure und dann arbeiten wir zusammen an einem Produkt. Und Pietro hat es auch schon gesagt in seinen Stories, er selber kommt aus einer Cola-Familie, familiär, sein Vater hat bei Coca-Cola gearbeitet, die Cola-Dose, der ist damit groß geworden und der wollte so ein Dosenprodukt. Und es ist wirklich ein gutes Produkt. Die Dose ist eigentlich eine ganz gute Verpackung, die ist so ein bisschen in der Kritik wegen umwelttechnischen Gründen. Das stimmt nicht so ganz, man kann nicht so wirklich sagen, das wäre ein ganz eigener Podcast, welche Getränkeverpackung ist denn eine gute, weil die CO2-Bilanz ist immer anders. Also das kann man nicht wirklich sagen, eine Cola-Dose, klar, die besteht aus Weißblech bzw. Aluminium, aber die wird dadurch, dass sie dann, wenn sie leer ist, kannst du sie zusammendrücken und du kannst relativ viel davon bewegen auf einem LKW. Das geht mit Glas wieder nicht. Also das ist mit der Umwelt ist ein bisschen Thema, wenn du darauf hinaus willst. Aber das liegt daran, dass man sagt, der Originalgedanke, wenn du sagst, wenn du an eine richtig coole, kalte Cola im Sommer denkst, dann denkst du wahrscheinlich auch an dieses und dann trinken. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, das wollten wir, dieses Gefühl wollten wir haben. Und mit dem Brattee, da gehen wir ja wieder zurück in eine Zeit, da war Corona, da waren die Leute zu Hause, da waren sie viel weniger weg. Da bräuchtest du ein bisschen, kannst du auch größere Maßeinheiten nehmen, da kaufst du es für zu Hause, möchtest es auch wieder zumachen, im Kühlschrank, willst du es frisch halten. Also ein ganz anderer Verwendungsanlass.
Interessant. Ihr habt da die unterschiedlichsten Künstler hinter den Produkten und auch Sänger und dann aber auch viel aus dem Twitch-Bereich. Da würde ich auch gleich gerne nochmal drüber sprechen. Aber es ist natürlich sehr personengebunden und es ist bestimmt auch nicht, dass euch das erste Mal die Frage gestellt wird. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber ist das nicht ein Risiko oder auch ein super großes Risiko teilweise, wenn da Shitstorms aufkommen? Und ich glaube, manche Personen legen es auch drauf an, aber es gibt auch immer wieder Personen, da würde man überhaupt nicht denken, da reicht ja irgendwie ein falsches Wort, ein falscher Satz, ein falsches Bild, whatever. Dass die Person da irgendwie erstmal ein bisschen in Verruf gerät oder Personen, bei denen man es nicht denkt. Ich denke persönlich jetzt irgendwie an Till Schweiger. Ihr habt jetzt kein Getränk mit Till Schweiger, aber ich glaube, letztes Jahr hätte man nicht gedacht, dass irgendwie Till Schweiger plötzlich mit so einem Spiegelartikel erstmal ein Dreivierteljahr von der Bildfläche verschwindet. Da hätte man vorher irgendwie an andere Leute gedacht, wo irgendwie was rauskommt. Wie nehmt ihr das Risiko wahr oder sagt ihr, okay, das gehört einfach dazu, wir blenden das aus? Auch bei der Auswahl von den Künstlern, mit denen ihr zusammenarbeitet.
Werbung.
Ganz ehrlich, wir machen es genauso wie Schema M, wie der liebe Marc hier im Podcast. Wenn wir einen absoluten Kracher suchen, wie zum Beispiel unseren Marketingchef, den lieben Arne, dann schreiben wir dem lieben Jan Lütje auf WhatsApp, ganz einfache Kommunikation, denn er hat mit seiner Headhunting-Agentur Start to Finish uns wirklich schon viele Kracher gebracht bei Snox, aber auch Snox Halting, muss man ehrlich sagen. Und nicht nur wir vertrauen Jan Lütje und seinem ganzen Team, sondern Schema M hier aus dem Podcast, aber auch Steffen Hensler oder auch Paul Valentine nach ihrem Restart jetzt. Also viele geile E-Commerce-Kunden Und das finde ich auch das Geile bei Start to Finish. Die haben richtig Ahnung, was sie da machen. Muss man gar nicht erklären, was ein Amazon Key Account Manager macht oder wie auch immer. Sondern nach 7 Tagen kriegt man da schon echt geile Bewerbungen. Unkompliziert, über WhatsApp. Ja, einfach schnell und geiler Service.
Ja, und im Endeffekt, wir hatten so viele Stellen früher immer, bevor wir mit ihnen zusammengearbeitet haben, vor allem dann noch mit dem Painpunkt, manchmal so Standort Mannheim, Hamburg, ne? Wie lange haben wir gesucht, bis wir manche Stellen besetzt haben? Und vor allem zum Schluss bleibt es eigentlich meistens bei den Gründern hängen, bei den Leads, die eh zu viel auf dem Tisch haben. Und schlägt sich einfach immer so aufs Team nieder. Man merkt das immer, wenn das Team irgendwie überlastet ist. Das geht irgendwie 3, 4, 5, 6 Wochen. Und da hilft einfach Jan Lütje mit Start to Finish und ja, bringt Abhilfe.
Und das Geile ist auch, muss man dazu sagen, man zahlt nicht irgendwie prozentual vom Jahresgehalt, whatever, sondern einen Fixbetrag. Und wenn es klappt, dann zahlt man und es ist geil und nicht irgendwelche astronomischen Summen.
Also wenn ihr jetzt offene Stellen habt, wovon ich mal ausgehe, die schwer zu besetzen sind, weil die haben wir alle, dann bucht euch doch mal einen Call mit Jan Lütje. Schreibt ihm direkt auf LinkedIn, Jan Lütje Toden, oder geht auf starttofinish.de und tauscht euch einfach mal aus. Ich bin mir sicher, dass ihr euch auch weiterhelfen könnt. Werbung Ende.
Also ich glaube, natürlich macht man sich im Vorhinein immer Gedanken, wenn man sich mit dem Künstler oder der Künstlerin auseinandersetzt, schaut man immer an, okay, was ist das für eine Person, wo findet die statt, für was ist die bekannt. Wenn man jetzt jemanden nimmt, der unglaublich polarisierend ist, dann weiß man natürlich, dass das Risiko da höher ist und denkt noch eins mehr drüber nach, über alle Vor- und Nachteile, die es mitbringen könnte. Aber per se ist es natürlich, das kauft man bei jedem Gesicht, das quasi da vorne drauf ist, kauft man es immer mit. Also man quasi den Schub, den man kriegt durch die Communities, die sie mitbringen, hat man natürlich auch immer diesen Faktor, dass diese potenzielle Gefahr besteht, dass da irgendwie ein falsches Wort fällt, ein ungünstiges Foto auftaucht oder sowas. Und dann bleiben wir tatsächlich einfach ohnehin ja die ganze Zeit sehr, sehr eng im Austausch, sind ja so nah wie möglich irgendwie mit dran mit den Künstlern. Aber vor der Gefahr ist man natürlich nie gefeit. Aber nichtsdestotrotz wägen wir im Vorhinein natürlich immer sehr, sehr gut ab, mit wem wir da irgendwie zusammenarbeiten möchten, mit wem wir uns da auch sehen, hinter wem wir stehen können. Und das bewahrt uns aber nicht grundsätzlich, dass sowas nicht immer passieren könnte.
Capital Bra haben wir gerade gesagt, den Bra-Tee trinken sehr viele, ohne dass sie manchmal sogar irgendwie Capital Bra kennen. Wer würde da jetzt ein Shitstorm aufkommen? Würdet ihr sagen, oh, das würdet ihr in den Umsätzen stark merken? Oder denkt ihr, eigentlich ist das schon so aus dieser Nische raus, dass ihr das wahrscheinlich gar nicht im Endeffekt merkt?
Kann man kaum sagen. Also ich finde auch, also die Frage kommt tatsächlich natürlich immer wieder. Und es ist, wie Rebecca sagt, es ist einfach systemimmanent. Ich finde aber, dass dadurch, dass die Personen oftmals bei Marken immer eine größere Rolle spielen, auch ja bei Snox, also du hast ja auch Gründer, die einigermaßen extrovertiert sind, die auch in der Öffentlichkeit stehen. Du hast das in der Vergangenheit bei Müller hattest du solche Themen. Also da stehen immer Menschen dahinter und jetzt gerade durch die Zeit, wo jeder bei LinkedIn ist oder bei Instagram sein Privatleben auch postet, das kann dir immer passieren. Also das kann dir wirklich immer passieren. Und wenn es dann halt passiert, dann ist es die Frage, wie geht die Firma selber damit um und wie geht die Marke selber damit um? Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel falsch und ganz, ganz viel richtig machen. Also wenn jetzt morgen irgendwas Schlimmes passieren sollte, wo man sagen muss, Mensch, da sehen wir uns auch als Marke oder als Firma oder auch als Brate, müssen wir uns von distanzieren, dann wird es ein Gabi genauso so auch sehen. Es gibt ja auch zum Beispiel Shitstorms, wo man sagt, naja, das ist jetzt eigentlich nicht so ganz gerechtfertigt. Das heißt, da gibt es schon, finde ich, Farbnuancen. Manchmal ist es ein kleiner Graubeschauer, wo halt jemand mal was Doofes sagt. Wir hatten das mit Gabi, der gesagt hat, hey, der war in der Tankstelle während Corona und er hatte keine Maske auf. So, das ist zu der Zeit einfach auch scheiße gewesen. Und dann kann man natürlich sagen, ist mir egal, ich bin Rapper, ich kann machen, was ich will. Oder, und das hat Kapi gemacht, sagen, hey, Leute, ja, habe ich vergessen. Ich bin da reingelaufen, da habe ich Joko getroffen. Das war für mich auch überraschend und ich habe einfach eine Maske vergessen. Da werde ich von der Polizei wahrscheinlich eine Strafe bekommen und die werde ich bezahlen. Und das ist auch richtig, dass ich bezahle. Und so kann man ja auch damit umgehen. Deswegen auch jetzt, wenn du fragst, was wäre jetzt, wenn Kapi jetzt einen Shitstorm hat, es kommt komplett auf den Shitstorm an, ob wir das merken würden. Das kann auch hochgehen mit den Zahlen. Also das kann man nie wissen.
Wie unterschiedlich sind Verkaufsstarts je nach Künstlerart, nenne ich es mal? Also ihr habt jetzt Sänger, ihr habt aber auch viel in der Twitch-Region, wo dann irgendwie bei VitaWelt haben sie ja ein paar, die sehr groß auf Twitch sind, zusammengeschlossen. Wie ist da so der Unterschied? Und dann habt ihr nochmal Slotty, wo niemand mit bisher irgendwie dahinter steckt mit einem großen Namen. Wie unterschiedlich ist der Verkaufsstart bei sowas?
Das ist also tatsächlich jetzt zum Beispiel bei Brati und bei VitaWelt, würde ich sagen, würde ich keinen großen Unterschied in der Art, wie das angelaufen ist, sehen, weil es war tatsächlich, also es war ein wunderschöner Hype, muss man sagen, und die Communities waren sehr, sehr stark und sehr, sehr kauffreudig und konnten ganz, ganz toll quasi von quasi den Twitchern oder den Sängern quasi auf das Produkt aufmerksam gemacht werden, sodass sie dann in den Laden gegangen sind und proaktiv danach gefragt haben und es rausgekauft haben und sowas. Das heißt, da hat man, würde ich jetzt sagen, per se keinen direkten Unterschied irgendwie aus dem, wie es aus dem Laden gezogen wurde, gesehen. Aber natürlich gibt es dann auch wiederum andere Zielgruppen, jetzt vielleicht nicht bei den beiden, aber wiederum andere Zielgruppen, die man nochmal anders erreichen muss, wo man vielleicht nochmal ein bisschen mehr das Produkt auch, auf das Produkt explizit eingehen müsste, um es zu erklären, um die Leute dann quasi dazu zu bewegen, das ein erstes Mal auszuprobieren und dann hoffentlich Gefallen daran zu finden und es weiter irgendwie aus dem Laden zu holen.
Wie könnt ihr, ich stelle mir das schwierig vor, also wie können ja direkt auf Verkaufszahlen reagieren im Onlineshop. Wir gucken uns irgendwie. Wir
blicken mit Neid zu euch
rüber. Ja, okay. Also wir gucken uns einen Sales-Tag irgendwie gestern an und sehen, okay, gut, das lief jetzt irgendwie vielleicht nicht so gut. Wir können dagegen steuern. Heißt, wir rabattieren andere Produkte oder wir rabattieren sie mehr oder wir merken auch, unsere Produktauswahl war vielleicht irgendwie nicht die beste und können da irgendwie innerhalb von ein paar Stunden reagieren. Mit welcher Verzögerung bekommt ihr Daten und wie reagiert ihr darauf, wenn ihr merkt, das lief jetzt nicht so, wie wir es eigentlich prognostiziert haben?
Ich wünschte, wir hätten diese Daten, um da schnell reagieren zu können. Bei uns ist es ja tatsächlich so, dass wir an die Handelsketten, also an den Edeka, an den Rewe, an Kaufland oder wie sie alle heißen, halt an die liefern. Und dann quasi ab da ist es für uns ungewiss, weil dann wissen wir, es wird von deren Zentrallager in die Läden direkt geliefert. Und wie schnell das da rausgeht, da quasi, da kommen wir nicht mehr dran. Das wissen wir dann in dem Moment leider nicht. Das heißt, wenn es da Verzögerung gibt, weil es länger im Lager steht oder sowas, weil vielleicht die Umverteilung ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, das sind dann Sachen, die außerhalb unseres Wissens dann quasi passieren würden.
Aber wie lange braucht ihr, bis ihr ein Gefühl dafür habt, es war ein richtig guter Launch? Ich glaube, Supermärkte sind doch auch so aufgebaut, es gibt irgendwie Rewe oder so, ist zentral und die anderen Supermärkte bestellen irgendwie einzeln oder so.
Das ist komplizierter, leider ist es komplizierter. Ja. wir kriegen von der einen oder anderen Handelszentrale kriegen wir schon gespiegelt, okay, das läuft gut. Und was wir sehen, sind ja Nachbestellungen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel nach 2 Wochen sagt, okay, wir brauchen mehr, dann war es ein geiler Launch. Dann hast du aber auch manchmal, also ist auch immer die Frage, wie viel hast du in der Erstauslieferung drin? Wir fühlen uns da manchmal, oder ich fühle mich da oft so wie so alte Welt, man hat so eine junge, irgendwie modern aufgebaute Firma, größter Fan ist von allen Möglichkeiten, irgendwelche KPIs zu nutzen und da schlau zu arbeiten. Aber wir sind halt eben kein Online-Business. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie in eurer Welt unterwegs bin oder in der Konstellation, schaue ich wirklich mit Neid oder schauen wir alle mit Neid drüber und sagen, ja geil, ihr macht eine Sache, ihr könnt A-B-Tests machen, ihr könnt unterschiedliche Dinge tun. Das können wir alle. Das geht in dieser Branche, geht das nicht, weil Getränke kein Online-Business sind. Und damit müssen wir einfach leben. Das ist auch wieder systemimmanent bei uns. Wir brauchen so, um rauszufinden, dass es ein geiler Start war, brauchen wir 3-4 Wochen oder sowas. Das geht schon schnell. Aber wir sehen eben nicht, wenn jetzt Eli, wenn jetzt Nikla, irgendjemand, einer unserer Partner, ein cooles Video macht, sehen wir eben nicht, geil, hat das Video dazu geführt oder war es das dritte?
Eine Blackbox.
Leider bei uns eine ganz klassische Blackbox, so wie Marketing vor 20 Jahren halt schon war. Und so ist es, also von der Informationslage ist es da bei uns noch ganz genauso. Und deswegen geht da eben wieder ganz viel über Bauchgefühl.
Warum macht ihr keinen großen Online-Shop? Weil ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt, ich bin nicht auf Twitch unterwegs, aber wenn ich jetzt auf Twitch wäre und ich schaue mir da Streamer an und die trinken dann VitaWelt, und ich möchte das in dem Moment, dann, also ich möchte es ja vor allem in dem Moment, so ich denke, cool, das sieht gut aus, habe ich jetzt auch Lust drauf, ne? Ja, wenn ich das auf Amazon oder im Online-Shop bestelle, dann habe ich das irgendwie erst morgen. Aber ich setze mich ja meistens jetzt auch nicht ins Auto und fahre dann irgendwie zum Rewe. Aber den Impuls zum Kauf, der ist ja oft, bis ich im Rewe bin, wieder weg. Aber in dem Moment würde ich es einfach gerne ja irgendwie auch online bestellen. Und ich glaube, es geht nicht bei allen Getränken, dass ich die online bestelle. Es gibt hier und da ein Amazon-Listing. Ja. Aber da würdet ihr direkt sehen, was funktioniert eigentlich gut. Also welche Stories funktionieren gut, welche Placements funktionieren gut. Warum fahrt ihr die Strategie, dass ihr sagt, wir machen eigentlich hauptsächlich unseren Umsatz offline?
Also wir haben Online-Shops und die funktionieren auch, für Getränke funktionieren die Total gut. Aber Getränke, es ist so ein bisschen das, was du beschrieben hast, nur der, in der Realität funktioniert es eben nicht so. Du schaust dem zu beim Stream, du hast dann Bock auf einen, aber wenn du auf den Tee, aber wenn du ihn jetzt bestellst, dann kommt der in 3 Tagen. Dann hast du, du antizipierst nicht deine Lust auf Eistee in 3 Tagen. Deswegen machst du das einfach nicht so wirklich. Und dann ist halt das große Thema, ist der Preis auf Gewicht. Du kannst nicht einfach nur eine Flasche kaufen, sondern du musst dann so einen Tray, also keine Palette, sondern einen Tray kaufen. Das sind jetzt beim VitaWelt sind das zum Beispiel 18 Flaschen. Dann musst du dann ja auch gleich 18 Flaschen kaufen. Jetzt kosten die vielleicht 1,30, 1,50, was auch immer. Dann bist du gleich irgendwie um die 30 Euro. Dann kommt noch Pfand drauf, dann kommt noch Post drauf. Das macht's einfach nicht, das ist nicht sexy. Da musst du irgendwie 40 Euro zahlen, weil du gerade Bock auf Eistee hast. Das machst du einfach nicht. Und das verstehe ich auch. Das macht der Endkunde einfach nicht. Hingegen, wenn ich jetzt sage, naja, das sind aber coole Socken, ja, dann bestelle ich mir die halt. Dann habe ich die dann in 3 Tagen und die kann ich dann auch lange, lange, lange tragen. Das.
Aber seid ihr bei Flink oder so?
Wir sind bei, also immer wieder sind wir bei Flink, damals bei Gorillas waren wir mit dabei. Also du kannst uns schon in diesem Quick Delivery Service, kannst du uns schon normalerweise bestellen. Ja.
Weil das ist doch eigentlich ideal, oder?
Also das stimmt.
Wenn dann auf Twitch jemand dann sagt, ey, ich trinke hier meinen VitaWelt, ihr könnt es übrigens auch bestellen, wenn ihr in einer Region wohnt, was by the way viele sind, wo irgendwie Flink etc. am Start ist, dann habt ihr das auch in 10 Minuten.
Ja, das ist korrekt, ja. Das geht auch, das funktioniert auch. Also mit Flink oder mit allen, da gibt es ja noch mehr tolle Anbieter. Da gibt es immer wieder einzelne Produkte, die von uns drin sind. Manchmal nicht, manchmal ja. Das geht schon.
Kommt ihr da schneller an die Daten?
Auch nicht. Leider auch nicht. Leider auch nicht. Nee, das ist tatsächlich, die sind dafür nicht aufgebaut. Also du kannst schon, das kann, kostet sehr viel Geld, du kannst dir schon Live-Kassenzahlen kaufen, aber da bist du, also da, das macht dann Cola.
Ja.
Ja. Das können wir nicht machen.
Ja. Vielleicht zum Produkt selbst. Wenn wir jetzt ein Snox-Getränk launchen würden oder wie auch immer das aussehen würde. Wie lange braucht sowas? Ich stelle mir das lange vor, bis es im Regal steht.
6 Monate.
6 Monate.
Jetzt alle in der UniBev schalten jetzt diesen Podcast aus.
Nein, er sagt es schon wieder.
Wir haben den Anspruch, wir machen Getränke für Künstler. Mhm. So war die Idee. Und jetzt hat sich die UniBev mehr oder weniger dazu entwickelt, dass wir Getränke für viele Leute machen. Wir arbeiten mit ganz, ganz, ganz vielen Firmen zusammen, auch mit Brauereien, auch mit anderen Getränkefirmen, für die wir Getränke entwickeln, für die wir einzelne Dienstleistungsparts übernehmen. Und aber die ganze DNA stammt davon, dass wir mit Künstlern sprechen. Und dann kommt ein Künstler zu uns und sagt, hey, ich habe in 6 Monaten eine Tour, ich würde ganz gerne ein Produkt rausbringen. Wir bringen ja auch noch mehr als Getränke raus. Also wir haben ja auch Kaugummis und andere Sachen. Aber so ist normalerweise der Anspruch. Und dann sitzt er da mit seinem Management und das Management und der Künstler haben natürlich die auch völlig logisch naive Vorstellung, wieso? Ich weiß doch schon, es soll ein Eistee werden oder es soll eine Cola werden. Die soll so aussehen, ich hab da mal was mitgebracht. Mach die bitte und dann bringen wir die in den Supermarkt. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Da müssen tausende von Punkten beachtet werden. Lebensmittelrechtlich, pfanddeklaratorisch.
Markenrechte.
Markenrechte, alles, you name it. Also allein die Rezeptur dauert ja. Aber der Anspruch, den wir haben, ist, dass wir von unserer ersten Idee bis zum Shelf in 6 Monaten schaffen. Ist uns noch nie wirklich gelungen. Liegt aber dann eben an, wenn wieder irgendein Schiff in irgendeinem Kanal schief steht oder wenn der Künstler mehrere Runden braucht, um das Design zu korrigieren. Deswegen dauert es dann meistens länger. Technisch gesehen würden wir es in 6 Monaten schaffen. Realistisch, also mit Snox könnte ich mir das schon vorstellen, dass wir das jetzt sagen, wenn ihr sagt, ihr wollt ein simples Produkt, kriegen wir hin. Ansonsten vielleicht 8 Monate.
Ist dann so ein Naming von einer Brand eigentlich mit das Erste, was ihr irgendwie festzurrt, weil eine Markenanmeldung so lange dauert? Oder was ist so die Reihenfolge?
Das ist tatsächlich wahnsinnig unterschiedlich, weil das Setting ist ja immer unterschiedlich. Manchmal hast du vielleicht einen Künstler, der hat eine total konkrete Vorstellung von der Marke, wie sie sein soll. Manche wollen ein ganz explizites Produkt und sowas. Das heißt, du hast immer ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal bist du ganz, ganz frei in der Auswahl und dem ist es nur wichtig, keine Ahnung, dass es Brattee zum Beispiel heißt. Und ansonsten bist du frei und es kann Eistee werden oder eine Limo oder ein Kaugummi oder was auch immer. Und dann starten wir quasi mit genau dem Setting und setzen uns zusammen. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, wir haben eine Vorlage mehr oder weniger, weil uns relativ schnell klar war, dass sicherlich das, was uns am meisten ausmacht, unsere Geschwindigkeit ist und unsere Dynamik und auf mit allen individuellen Faktoren schnell umgehen zu können. Und dann wussten wir quasi, okay, gut, wir müssen Geschwindigkeit halten. Bei allem, was wir machen, wir müssen schnell sein, weil wir arbeiten mit Hypes, mit Künstlern, mit bestimmten Timings und sowas. Das haben wir vielleicht auch der einen oder anderen großen Firma, bis die dann wirklich solche ganzen Projekte da einmal durchschiebt, haben wir so ein bisschen voraus, dass wir das schnell machen können. Und dann quasi arbeiten wir eine riesige Liste mit allen Punkten ab. Und da ist natürlich sowas wie eine Markenanmeldung. Dann wird sofort in dem Moment, in dem wir ungefähr wissen, was es für ein Produkt wird, in welche Richtung es geht, fängt dann ganz, ganz vorne an, weil die läuft dann ja unter Umständen 8 Wochen einfach parallel hinten dran weiter, ohne dass einer von uns dann noch was machen muss, sondern dann muss man nur sagen, okay, hier Wortbildmarke, jetzt geht's los, dann wird die beantragt und in der Zeit arbeitet man weiter. Und diese riesige Vorlage ist wirklich jeder Punkt, der vielleicht am Anfang einmal angestoßen werden muss und dann parallel im Hintergrund weiterläuft, ist dann auch entsprechend oben weiter in der Liste. Und dann geht's wirklich quasi mit jedem neuen Projekt, wird diese riesige Liste angepasst, je nachdem, welches Gebindes ist, also ob es jetzt Tetrapack oder Flasche oder Elopack oder was es dann am Ende wird. Und dann wird die optimiert und dann quasi das ganze Team mit diesen ganz, ganz vielen unterschiedlichen Abteilungen legt dann da los und jeder weiß so ein bisschen, okay, jetzt geht's los, jetzt Liste, eins nach dem anderen, von oben nach unten. Und dann geht's hoffentlich 6 Monate.
Das ist auch was wir ganz viel mit, also wir reden die ganze Zeit über Künstler, aber was wir ganz viel mit Startups machen. Wir haben wir haben viel mehr Kunden, die Startup aus dem Startup-Bereich kommen oder eben auch etablierte Firmen sind, die dann sagen, naja, wir nehmen nur einzelne Punkte davon. Also wir haben schon den Namen, wir haben auch schon das Design, aber wir wissen gar nicht, in welches Gebinde wir das machen oder wir wissen gar nicht, wie wir den Einkauf machen oder wir wissen nicht, wo kriegen wir denn jetzt Tee-Grundstoffe her oder sowas. Und dann gliedern wir das in das gesamte System ein. Deswegen heißt es Unibev, weil wir Universal Beverage, das wollten so im Getränkebereich alles abdecken können, wir haben das auch alles in-house. Und dann kann ein Kunde, welcher das dann auch immer ist, sagen, hey, helft mir bitte nur mit dem Vertrieb oder helft mir bitte nur mit der Pfandabwicklung. Ich verstehe es nicht, wie es funktioniert. Oder ich weiß gar nicht, wie diese ganze Listungsthematik geht oder sowas. Also das sind wir machen viel, sehr, sehr wenig Consulting, so wie jetzt ihr, aber wir arbeiten ganz, ganz eng mit vielen Startups zusammen, beraten, verkaufen einzelne Dienstleistungen für einzelne Punkte. Weil man denkt immer, so wie das ja vorher auch wir schon hatten, ja, also ein Getränk, das produziert man und dann gibt man es zum Supermarkt und dann verdient man Geld. Und so ist es natürlich wie so oft nicht.
Habt ihr auch Licensing-Produkte gemacht? Das ist was wir bei Snox gemacht haben. Oder sagt ihr, da fehlt einfach genau der
Part? Haben wir. Das ist mein Lieblingsprodukt. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht ist das in einer der Paletten hinter dem Sofa.
Ich
weiß
es nicht. Ich habe hier nur die Cola.
Ist irgendwo ein Feuerwehrmann Sam drauf?
Nee.
Gut, also wir haben ein Licensing-Produkt, ja, mit dem wundervollen Feuerwehrmann Sam.
Ja.
Das ist ein Bio-Tee, ja. Saft gesüßt, also ohne zusätzlichen Zucker. Es ist Zucker drin, aber nur aus dem Saft raus. Auf Bio, also das Bio, super lecker in einer PET-Flasche, damit man es, das ist natürlich für Kinder ausgelegt, ich habe selber 2 Kinder und die waren irgendwie sauer, dass sie die Produkte, die ich mache, selten kriegen, weil die sind 5 und 7. Also, und für die, damals waren die natürlich noch mal jünger und waren große Feuerwehrmann Sam-Fans und deswegen habe ich gedacht, geil, mache ich mich zum Vater des Jahres, bringe ein eigenes Getränk nach Hause. Und es ist bis jetzt immer noch eines meiner Lieblingsprodukte, weil mir schmeckt es einfach mega gut. Und haben wir, ja. Funktioniert auch gut. Ist so ein Thema, das im Handel manchmal total Anklang findet und manchmal sagt der Handel, wir haben gerade kein Interesse. Ich glaube, das ist so auch, was ist gerade drin? Der Handel ist ja sehr getrieben von Ostern, Weihnachten, Sommerferien, Schulanfang und all solche speziellen Dinge, Valentinstag und so weiter und so fort. Und da gibt es einfach Phasen, da steht es überall und dann gibt es Phasen, da steht es im Regal.
Ja. Ja, spannend. Weil ich glaube, ich habe so unterschiedliche Sachen über Licensing gehört. Manche sagen, oh, das ist das Beste, was wir irgendwie machen. Und andere sagen, ja, im Endeffekt funktioniert es bei uns nicht so gut, weil einfach so ein bisschen die Marketing-Oberfläche dafür fehlt, die Abstimmungszyklen super lange dauern. Deswegen fand ich es gerade mal sehr spannend, ob ihr das auch macht. Was ist bei euch noch geplant? Also wir haben ja hier schon einige Sachen gesehen, Licensing macht ihr auch. Ja. Könnt ihr irgendwas verraten, was so in Zukunft unter der Unibev kommt?
Also wir haben für dieses Jahr noch 2, 3 Projekte, die wir in den nächsten paar Monaten veröffentlichen. Das Thema, das wir haben, ist, oder warum wir selten sagen können, ja klar, wir machen noch das und das und das, ist, das wird veröffentlicht immer vom Künstler. Also wir haben auch für dieses Jahr noch ein cooles Künstlerprojekt, wieder mit einem Musiker, das wird er aber selber veröffentlichen und das kann ich natürlich jetzt nicht vorwegnehmen. Aber es werden in dem Bereich werden noch schöne Sachen kommen. Ich glaube, dass wir in den Bereichen, wo wir schon sind, also mit VitaWelt oder mit Rate und auch den anderen Produkten, uns noch ein bisschen breiter aufstellen. Also das haben wir ja schon gemacht, dass wir bei VitaWelt ist ja die Idee, dass wir bestehende Produkte smoother, eins schlauer, eins besser machen. Also zum Beispiel haben wir einen Eistee mit extra weniger Zucker gemacht oder wir hatten ein Vitaminwasser oder VitaWelt kam ja als Vitaminwasser. Da haben wir gesagt, wir machen jetzt ein Produkt, das Gamer trinken können, wo kein Zucker drin ist, wo ungesüßt ist, aber trotzdem ein bisschen Geschmack. Und das haben wir jetzt auch überlegt, eben mit Kaugummis, haben wir jetzt gerade rausgebracht, VitaWelt, oder schon ein bisschen her, VitaWelt Kaugummis. Und so denken wir die Marke VitaWelt auch immer weiter. Weil du auch vorher gefragt hast, wie sieht es denn mit den Künstlern aus? Das ist schon auch mit denen besprochen und ist auch Teil der Idee, das Produkt schon nach und nach vom Künstler wegzuarbeiten und dass man der Marke eine eigene Identität gibt. Und VitaWelt hat die Identität, wir nehmen Produkte und machen sie eine Evolutionsstufe schlauer. Also wenn wir jetzt als allernächstes, kann ich nicht sagen, was bringen, dann wird es wieder ein Produkt sein, was jetzt nicht neu erfunden wird, aber wir machen es wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger Zucker, vielleicht ein bisschen gesünder, vielleicht ein bisschen mehr konvenient.
Ja, sehr cool. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute hier wart und übrigens sehr lecker. Also ich kann es nur weiterempfehlen. Ich habe jetzt nur Wassermelone probiert, fand ich aber richtig gut. Und für alle, die jetzt hier zuhören, haben wir, glaube ich, noch ein kleines Gewinnspiel. Nämlich, dass man einen Consulting-Tag mit euch gewinnen kann, um sein eigenes Produkt oder ein Produkt, was vielleicht noch nicht existiert, in den Einzelhandel zu bringen. Finde ich super spannend. Ich glaube, manchmal hilft so ein Tag unglaublich viel und ist wesentlich mehr wert, als irgendwie nur irgendwie 8 Stunden Zeit miteinander zu verbringen. Deswegen alle Infos dazu gibt es nochmal unten in der Infobox. Und ich danke euch, dass ihr hier wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich werde mir das ein oder andere Getränk noch mit nach vorne in mein Büro nehmen.
Danke euch. Danke euch. Vielen Dank für die Einladung.